Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Ich war immer so getrieben innerlich und auch oft sehr leer und traurig. Und jetzt ist es für mich ein ganz erfülltes Leben. Es hat sich so viel zum Besseren gewandt. Deshalb rede ich da jetzt auch öffentlich drüber, weil ich einfach merke, was es in meinem Leben bewirkt hat, Positives, aber auch in dem Leben von anderen Menschen, mit denen ich jetzt auch zusammen lernen darf als schamanisch Praktizierende. Sei es einfach, dass man wieder diese Verbindung spürt, dass man irgendwie ein Krafttier hat oder auch sich nicht mehr so alleine fühlt. Man weiß, hey, da, wenn ich Fragen habe, dann kann ich fragen und ich kriege immer eine Antwort und die Antwort, die ich da bekomme, wird mich auf meinen Weg weiterbringen. Und das ist so ein, dieses Wissen zu haben, gibt mir so eine Zuversicht und auch so eine Stabilität für mein eigenes Leben. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass so wie ich vor einigen Jahren einfach an einem Punkt gekommen bin, wo ich dachte, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe alles probiert, ich habe Psychotherapie probiert, ich habe Yoga probiert, ich habe alles probiert und es fehlte einfach dieser letzte Baustein. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass wenn zum Beispiel ich als, auch als Wissenschaftlerin sage, ne, Schamanismus ist jetzt einfach kein Wuhuhu, sondern das ist was, was Hand und Fuß hat, dass es dann vielleicht sogar Leute gibt, die sagen, ah ja, okay, dann probiert es einfach mal aus. Ja? Also das kann ja nicht schaden.
Vielleicht können sich einige noch erinnern. In der ersten Staffel von Die Natur und die Stadt habe ich mich mit einer Kollegin in Deutschland, mit Madeleine Ziege, ausgetauscht. Auch sie ist Podcasterin. Doch darüber hinaus ist sie auch Evolutionsbiologin, die ihre Doktorarbeit zu Wildkaninchen in der Stadt geschrieben hat. Und sie ist Autorin von Sachbüchern. Vor kurzem hat Madeleine Ziege ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die unglaubliche Kraft der Natur – wie Stress Tieren und Pflanzen den Weg weist«. Madeleine Ziege ist also eine Naturwissenschaftlerin und arbeitet als solche mit den üblichen wissenschaftlichen Methoden. Aber sie hat auch eine ganz andere Seite, wie wir eben gehört haben. Sie tritt mit der Natur auch mittels schamanischer Praktiken in Kontakt. Diese Verbindung von Wissenschaft und Schamanismus fand ich total spannend und ich habe sie gefragt, wie es möglich ist, mit zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven auf die Natur zu blicken. Für Madeleine ist das ganz einfach. Sie ist Teil einer wachsenden Gemeinschaft von schamanisch Praktizierenden hier in Europa. Dies auch dank der Foundation for Shamanic Studies, mit der sie oft zu tun hat und die übrigens auch von einem Wissenschaftler, vom amerikanischen Anthropologen Michael Hardner, gegründet wurde. Doch bevor wir mit Madeleine in die Welt des Schamanismus eintauchen, erzählt sie zuerst mal, was sie über den Begriff Stress herausgefunden hat.
Der Begriff Stress ist, glaube ich, wirklich so ein Wort, so ein Modewort, was irgendwie für alles und da ganz viel herhalten muss. Und mich hat einfach interessiert, ob das, was wir unter Stress verstehen, wirklich noch zeitgemäß ist. Also für mich war Stress immer etwas sehr negativ Belegtes, etwas, was wir vermeiden müssen, was uns krank macht, was ja, wir möglichst einfach aus unserem Leben komplett isolieren sollten. Und dann dachte ich, aber wenn man das aus Sicht der Natur sich anschaut, da ist es doch so, dass Stressfaktoren eigentlich oft dazu führen, dass Tiere oder aber auch Pflanzen sich weiterentwickeln, dass sie sich zum Beispiel anpassen, die neue Eigenschaften bekommen. Und das ist doch was Gutes. Und so ist dieses Buch entstanden, wo ich nochmal ganz genau hingeschaut habe, was ist denn eigentlich Stress? Woher kommt dieser Begriff? Was bedeutet es? Und kann man nicht diese Sicht der Evolutionsbiologie auf Stress eigentlich auch für uns, für unseren Alltag übernehmen? Und da sind mir relativ viele Dinge aufgefallen, die ich vorher gar nicht wusste, also wie dieser Begriff Stress eigentlich zustande gekommen ist. Und dass es im Laufe der Zeit, also es war so 1934 rum, wo dieser Begriff dann überhaupt sich auch gezeigt hat, dass seitdem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Begriff in so vieler Weise benutzen. Manche sagen, Stress kommt von außen, manche sagen, nee, das ist etwas, was von innen kommt. Dann gibt es sowas wie Stressfaktoren, es gibt sowas wie Stressantworten. Das ist alles kreuz und quer durcheinander geworfen. Dann dachte ich mir so, okay, dann kann doch aber eigentlich jeder seine eigene Definition von Stress machen, wenn dem dann so ist. Und dieses Buch ist eben ein Vorschlag, wie man Stress sehen kann, eben aus Sicht der Evolutionsbiologie. Und da ist Stress eigentlich wie eine Art Warnsignal. Also wenn wir Stress haben, dann bedeutet das, dass die Fitness runtergeht. Die Fitness ist jetzt, damit ist nicht gemeint, dass wir dann keinen Marathon mehr laufen können oder also Fitness im Sinne von, wir haben jetzt einen Waschbrettbauch, sondern mit Fitness ist die biologische Fitness gemeint, die besagt, wie viele Nachkommen ein Lebewesen zeugt, also wie viele Kinder man hat. Und die Voraussetzung dafür ist, dass natürlich der Körper gesund ist, denn nur ein gesundes Tier, eine gesunde Pflanze ist in der Lage, sich auch fortzupflanzen. Und nicht nur die eigenen Kinder sind entscheidend, sondern auch die von sehr eng benachbarten, eng verwandten Individuen, also zum Beispiel ne, von unseren Geschwistern oder von Cousin und Cousine. Auch da ist die Frage, wenn wir zum Beispiel genug Zeit haben, auch genug Ressourcen haben, um uns um die Nachkommen von unseren Verwandten zu kümmern, dann tun wir wieder was für unsere Fitness. Aber auch da ist die Voraussetzung, wir müssen gesund sein. Deshalb hat Stress immer auch was mit Gesundheit zu tun. Und wenn wir merken, unsere Fitness geht runter, dann geht auch die Gesundheit runter. Und somit ist Stress immer auch ein Signal, das uns zeigt, irgendwas stimmt hier nicht. Du musst etwas ändern, weil deine Gesundheit gerade leidet. Und deshalb denke ich, ist Stress doch eigentlich eine ganz hervorragende Sache. Denn sie zeigt uns ja, dass irgendwo was schief hängt und wir reagieren müssen. Kann jeder und jeder auch nachvollziehen in seinem eigenen Alltag. Wir versuchen, den Stress zu vermeiden, indem wir sagen, okay, wir leben oder versuchen, gesund zu leben. Das ist ja so die Überlegung, Stress zu vermeiden, ist gleich gesundes Leben.
Jetzt habe ich gerade vor kurzem einen Beitrag mit einer Botanikerin gemacht und die erzählt natürlich, dass die Pflanzenwelten jetzt mehrfach im Stress sind, wegen Klimawandel, Überdüngung, Zersiedelung. Viele, viele Komponenten tragen dazu bei. Das ist jetzt nicht das Thema deines Buches, aber was würdest du sagen aus deiner Perspektive? Ist dann nicht dann irgendwann mal zu viel Stress und kann man sich dann noch anpassen? Sowohl als Mensch vielleicht, wie auch als Pflanze. Tiere können vielleicht noch migrieren, die haben es ein wenig einfacher.
Ja, da sprichst du schon einen ganz wichtigen Aspekt auch an. Das sind die sogenannten Stressfaktoren. Und Stressfaktoren kann im Prinzip, also alles kann zum Stressfaktor werden. Es können Temperaturen, die sich verändern, das ist jetzt einfach auch ein aktuelles Thema, aber auch Fressfeinde. Also für ein Wildkaninchen ist ein Fuchs ein Stressfaktor, denn er versucht, das Wildkaninchen zu fressen. Und wenn ein Kaninchen gefressen wurde, dann hat es keine Fitness mehr. Also alles, was die Fitness beeinflusst, sind im Prinzip stressauslösende Faktoren. Und da hast du völlig recht. Wenn es zu viele Stressfaktoren zur gleichen Zeit auf eine Pflanze oder auf ein Tier einbrechen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das Tier oder die Pflanze reagieren kann. Ich meine, es ist normal, dass es immer mal Schwankungen gibt, immer mal auch wieder mehr Fressfeinde gibt oder mal wieder weniger. Es ist auch so, dass je länger eine Pflanze oder ein Tier sich im Lebensraum befinden, desto besser sind die angepasst an diese Stressfaktoren. Denn die kennen ja die Variationen, die kennen ja die Jahresverläufe. Die wissen ja, ah ja, da kommt wieder eine Zeit, wo dann die Temperaturen ansteigen. Also je länger eine Pflanze, ein Tier sich an einem Bereich befindet, in einem Lebensraum, desto besser sind die angepasst. Und wenn sich aber schnell viele Dinge ändern, ne, diese unvorhergesehenen Änderungen, das sind die Probleme. Weil so schnell kann eine Pflanze, also gerade eine Pflanze nicht reagieren, wie du sagst, die kann nicht einfach wegrennen. Ein Tier kann sich vielleicht noch vor Fressfeinden in Schutz bringen, ein Kaninchen kann in den Bau rennen, aber so eine Pflanze, wenn die dann nicht in der Lage ist, innerhalb von einer gewissen Zeit Giftstoffe zum Beispiel zu produzieren gegen einen neuen Fressfeind oder solche Sachen oder irgendwie einen Schutz gegen Hitze, dann ist diese Pflanze weg, dann wird sie versterben, aussterben. Und wenn es eben mit allen Pflanzen auch von dieser Art passiert, dann ist diese Art eben auch relativ schnell weg. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt auch sehen. Es ist ja auch der Begriff von Artensterben, etwas, was jetzt in der Öffentlichkeit relativ häufiger auch fällt. Und das geht einher. Die Änderungen im Klima gehen einher mit dem Artensterben, weil es eben miteinander verbunden ist. Und deshalb ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass man diese beiden Aspekte miteinander sich anschaut, wenn man versucht, da etwas zu verändern.
Jetzt mache ich eine ganz wilde Veränderung in unserem Gespräch. Ja. Ich habe ja mal herausgefunden, dass du noch eine ganz andere Seite hast, dass du hast dieses Evolutionsbiologische, du bist so eine promovierte eigentlich Evolutionsbiologin, also du hast einen akademischen Hintergrund. Auf der anderen Seite bist du sehr interessiert und praktizierst eigentlich auch schamanistische Praktiken. Und das finde ich ungeheuer interessant, unter anderem auch unter dem Aspekt, wir sind beide Podcaster, Podcasterinnen. Wir möchten Einfluss haben auf was passiert. Ich frage mich dann eben oft, was muss passieren in den Köpfen der Menschen, damit sie bereit sind, die Natur zu schützen und zu fördern. Ich habe die Vermutung, wer schamanistisch sich der Natur schamanistisch nähert, der hat vielleicht eine ganz tiefe Beziehung dazu. Mhm. Jetzt will ich dich mal kurz fragen, stimmt das so und was ist Schamanismus überhaupt?
Also ich würde auf jeden Fall dem zustimmen. Ich sehe das genauso, wer sich schamanistisch oder schamanisch, der hat eine tiefere Verbindung zu allem, was um ihn herum oder um sie herum ist, zu allem. So, ob es nun Steine sind, ob es das Wasser ist, das Licht, Bäume. Und mit dieser Verbindung ist es aus meiner Sicht unausweichlich, dass man sich für das Wohlbefinden anderer Lebewesen oder eben anderer Geschöpfe um sich herum einsetzen möchte, weil es einfach etwas ist, was dann ganz natürlich zutage tritt. Aber fangen wir gleich wirklich so am Anfang an. Also für mich ist Schamanismus eigentlich die Lehre davon, dass alles, was um uns herum ist, beseelt ist. Also alles hat, im Englischen sagt man ein Spirit dazu, eine Beseeltheit, eine gewisse Schöpfungsenergie. Also es gibt ja da verschiedene Begriffe. Ne? Manche sagen, es ist das Qi oder diese Lebensenergie, die durch alles fließt. Eben im Schamanismus ist die Idee, dass alles beseelt ist. Und wenn alles beseelt ist, dann ist auch alles miteinander verbunden und alles steht in einer Kommunikation miteinander. So ist jetzt der Mensch nicht höher entwickelt als zum Beispiel der Baum oder sogar der Stein, sondern alles ist gleichwertig. So sehe ich das. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, ne, wir sind ja von der Evolutionsbiologie her, ist irgendwie die Schnecke nicht so weit entwickelt wie Affe und Affe nicht so weit entwickelt wie der Mensch. Aber aus schamanischer Sicht, so wie ich das verstanden habe und wie ich das auch verstehe, ist, weil eben alle diesen Spirit, diese Beseeltheit haben, alle auch gleichwertig. Und entsprechend sehe ich das so, dass wir dann alle auf einer Ebene sind und entsprechend wie eine Art Familie auch alle miteinander verbunden sind. Und das ist was, was vielleicht für manche auch sich schwer vorstellbar ist. Was ist dann so ein Spirit? Was kann man damit, also, ne, was soll das sein? Aber sich eben auch zu überlegen, was man selber ja auch hat, also dass man selber auch eine Seele hat und nicht einfach nur, also einfach nur so ein Mensch ist mit Körper und Fleisch und Haaren und vielleicht noch mit Gedanken, sondern dass da noch etwas mehr ist, was auch überdauert, wenn eben der Körper nicht mehr da ist. Und wenn man einmal sich für diese Möglichkeit geöffnet hat, dann kann ich aus meiner Erfahrung sprechen, da stellt sich so ein Frieden ein, weil es einfach auch etwas, glaube ich, ist, was uns Menschen sehr, sehr ureigen ist. Also schamanisch praktizierend oder Schamanen, Schamaninnen gibt es ja schon seit mehreren tausenden Jahren, die auf verschiedensten Regionen auf der Welt vorkommen. Also der Schamanismus hat sich mehrfach auch unabhängig voneinander entwickelt. Und das ist immer so ein Zeichen auch in der Biologie, dass es funktioniert und sich auch über so viele Jahre gehalten hat, über so einen langen Zeitraum gehalten hat. Das ist eben auch wiederum ein Beispiel dafür oder ein Indiz dafür, dass das, was diese Urvölker, denn das ist ja da, wo es auch noch sehr stark praktiziert wird, dass das nicht einfach nur Hokuspokus ist, sondern dass das funktioniert. Und wir hier auch in Europa oder in westlichen Ländern durchaus auch uns dem nähern dürfen, auf unsere eigene Art und Weise. Da habe ich einfach ab einem gewissen Punkt in meiner Arbeit auch gemerkt, dass mir ein ganz entscheidender Punkt fehlte, ein ganz entscheidender Aspekt in meiner Arbeit fehlte, eben wirklich die Tiere, die ich damals untersucht habe, die Kaninchen, nicht nur mit den Augen der Wissenschaft zu sehen, nach dem Motto, was machen die, wie kann ich die messen, wie viel wiegen die, wohin laufen die, sondern auch zu verstehen, was treibt die denn an? Was ist denn diese innere Intelligenz, was diese Tiere, diese unglaublichen Verhaltensweisen an den Tag legen lässt? Also diese schon strategisches Denken, also diese höhere Intelligenz. Ab dem Punkt dachte ich, da muss es einfach noch mehr geben als das, was wir wirklich nur sehen, hören und fühlen können oder von dem, wo wir denken, dass es da ist. Und da, so hat sich für mich der Weg zum Schamanismus eröffnet.
Ganz kurz bei diesem Unterschied von Wissenschaft und Schamanismus bleiben. Irgendwann mal ist dieser Schamanismus entstanden als ein Weltbild, wo alles, wie du sagst, miteinander verbunden ist und vor allem der Mensch auch nicht losgelöst ist von der Natur, oder?
Ja.
Gehört
ja
unmittelbar dazu. Wir sind eigentlich Natur, aber wir haben eine Phase durchgemacht, vor allem hier im Westen, wo wir einen Dualismus kreiert haben. Also es hier gibt es das Objekt und das Subjekt und die Wissenschaft ist Spitzenmeisterin darin, zu sagen, hier ist das Objekt, das ich untersuche und ich als Subjekt mache das, aber ich muss es möglichst objektiv machen. Was eigentlich passiert ist, ist, dass diese Verbundenheit, dieses Aufgehobensein in der Natur und vielleicht sogar im ganzen Kosmos, dass das wie verschwunden ist. Ich finde es sehr spannend, dass du als Wissenschaftlerin den Weg zurück dorthin suchst. Du hast jetzt beschrieben, was gefehlt hat. Wie wird man heute eigentlich Schamanin?
Also ich würde mich jetzt auch nicht als Schamanin bezeichnen, sondern als schamanisch Praktizierende, denn dieser Begriff Schamanin ist ja auch sehr kulturell geprägt. Also wenn man eben in indigene Völker geht, also zum Beispiel auch, ich war eine Zeit lang in Japan, im Norden Hokkaido, da gibt es noch die Aino, das ist ein indigenes Volk. Da ist es auch so, ein Schamane oder eine Schamanin ernennt sich ja nicht selber dazu, sondern wird von seiner Gemeinschaft dazu gemacht. Denn die Gemeinschaft sieht, ah ja, okay, da gibt es jemanden bei uns, der in der Lage ist, ich sag mal, mit den Spirits zu kommunizieren. Und der tut es eben auch in einer Art und Weise, dass es hilft. Also der findet Antworten auf Fragen, die wirklich auch dazu führen, dass in der Welt dieser Gemeinschaft etwas sich verbessert. Und dementsprechend wird dann der oder diejenige dazu auch auserkoren. Das ist nichts, wo man sagt, ich bin jetzt hier die oder derjenige, der das voll drauf hat. Von daher ist es auch so in meiner Ausbildung, dass über die Shamanic Foundation, das von Michael Hana ursprünglich in Amerika gegründet wurde, ist dann der Abzweig, der in Europa sich herausgebildet hat. Und der Michael Hana war ursprünglich ein Anthropologe aus Amerika, den einfach interessiert hat, wie indigene Völker leben und dann dadurch auch eben zu diesen schamanischen Techniken gekommen ist, die sie selbst ausprobiert hat als Wissenschaftler. Was ich so spannend finde, deswegen hat mich das einfach auch so hingezogen zu seiner Foundation. Dann diese Methoden, die er kennengelernt hat und diese Erfahrungen vor allem, die er gemacht hat, wieder mit nach Amerika zu nehmen und dort dann einfach diese Methoden auch an, ich sag mal, an andere Menschen dann weiterzugeben. Und es funktioniert. Man muss dafür nicht diesen kulturellen Kontext haben, sondern es geht vielmehr ja um die Techniken. Deshalb schamanisch praktizieren, denn wir praktizieren oder ich praktiziere diese Techniken. Ja, es hat sich dann wirklich so ergeben. Ich habe das Gefühl, wenn man sich diesen öffnet, dann öffnet man sich einfach auch dem Universum, wie du schon gesagt hast. Und seitdem haben sich in meinem Leben sehr viele Dinge positiv verändert. Ich habe eine viel stärkere Verbindung zur Natur, wo ich schon sagen würde, dass ich, glaube ich, generell schon immer sehr stark interessiert war in der Natur, aber eben mehr aus einem logischen Aspekt raus. Mehr dieses Wissen konsumieren oder ich wollte wissen, wie es funktioniert. Und jetzt merke ich, wenn ich da mit schamanischen Methoden rangehe, also mich zum Beispiel hineinversetze in einen Baum, es gibt die Methode des Verschmelzens, wo man um die Verschmelzung bittet mit einem Pflanzenspirit, mit einem Tierspirit, dass man dann dadurch ganz andere Einsichten bekommt in das Leben einer Pflanze, in das Leben eines Tieres, die ich so als Verhaltensbiologin nie bekommen würde. Also ich habe zum Beispiel mich mal mit einem Baum verschmolzen, das war eine alte Eiche, und ich habe regelrecht gespürt, wie viel langsamer die Zeit läuft, wenn man eine Eiche ist, während ich das gemacht habe. Oder mit einem Wolf sich zu verschmelzen, so dieses Gefühl zu haben, wie muss es sein, wenn man als Wolf durch die Wälder streift. Und wenn man solche Erfahrungen macht, dann eröffnet sich einem das Universum in einer ganz anderen Welt. Man fühlt sich mit allem regelrecht wirklich verbunden. Und es gibt einem selbst einen inneren Frieden und eine, also man ist sehr geerdet dadurch. Und ich glaube, dadurch bringt man sich selbst auch wieder in Gleichgewicht. Also schamanische Methoden sind ja auch vor allen Dingen entwickelt worden, um Dinge, die im Ungleichgewicht sind, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also wenn zum Beispiel in der Gemeinschaft jemand krank ist, dann ist das ein Ungleichgewicht, weil das Gleichgewicht ist gesund sein. Und dann wurde der Schaman und Schamanen aufgesucht und gesagt, okay, was können wir jetzt hier machen? Ich bin krank. Und dann wurden die Spirits befragt und geguckt, okay, woran liegt das denn? Und das kann man heute noch genauso gut machen wie an anderen Orten der Welt und eben auch noch vor einigen tausend Jahren.
Hast du so eine Art Kippschalter im Kopf, wo du sagst, jetzt bin ich auf der Ebene der Kognition oder des Denkens und jetzt kippe ich auf die andere Seite? Also wenn du jetzt zum Beispiel in den Wald gehst, was passiert da? Tust du dich vorbereiten, bevor du hingehst, wenn du jetzt in schamanischer Absicht gehst? Wie agierst du mit diesen beiden Teilen von dir?
Ja, mittlerweile ist es sehr fließend. Am Anfang war es schon noch so, dass ich da eher so diesen Kippschalter umlegen musste, weil ich einfach noch sehr stark im Kopf verhaftet bin. Es geht vor allen Dingen darum, und das ist ja auch ein Wort, was häufig fällt, um Achtsamkeit. Ich glaube, wenn man sich wirklich im Hier und Jetzt befindet und sich öffnet für die Wahrnehmung seiner Umgebung, nicht nur das, was man sieht, hört, riecht und schmeckt, sondern zum Beispiel auch sich dafür öffnet, dass es vielleicht eben auch noch andere Energien um einen herum gibt, mit denen man in Kontakt treten kann. Und wenn man sich das mal bewusst macht und sich wirklich dafür öffnet, man geht in den Wald und sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel mit diesem Baum in Kontakt treten. Wie wenn man das normal machen würde, wie wir jetzt miteinander reden. Ich sage, hallo Claudia, ich bin Madeleine, ich würde gerne ein bisschen mit dir reden. Und so macht man das in der Welt sozusagen auch. Man geht dann in den Wald und man sieht diesen Baum in der physischen Form und man weiß, hey, da ist aber noch was dahinter. Da ist eine Seele in diesem Baum. Und dann kann man zu dieser Seele sprechen und sagen, hier, ich bin Madeleine, wie sieht's aus? Hast du Lust, dich ein bisschen mit mir zu unterhalten? Das mag am Anfang komisch sein und man denkt so, was macht man hier eigentlich? Aber wenn man sich dem öffnet und wirklich da ganz vorurteilsfrei hineingeht, also sich wirklich annimmt, was wäre denn, wenn das möglich ist? Was würde dann passieren? Und sich dann den Prozess hinzugeben, dann kommt da auch was. Dann wird man irgendwas wahrnehmen. Sei es, es ist ein Bild oder man hört vielleicht irgendwie eine Stimme und man kriegt irgendwie einfach was. Also ich weiß es dann plötzlich, dass ich da was wahrnehme. Das ist so ein ganz tiefes Wissen, dass ich mir das nicht einbilde. Und gerade wenn man dann weiterarbeitet, schamanisch und eben auch für andere zum Beispiel arbeitet, dann wird man immer wieder an so einen Punkt kommen, wo man denkt, ja, kann das jetzt real sein? Ich bin eben auch immer noch sehr logisch unterwegs. Ich bin halt immer noch sehr Wissenschaftlerin und frage mich immer wieder, ist das wirklich real, was ich hier wahrnehme? Und dann sehe ich aber, wie die Puzzleteile zusammenkommen, dass ich Dinge weiß, die ich gar nicht wissen kann. Dass ich Dinge wahrnehme, von denen ich eigentlich gar nicht wissen kann, dass die da sind. Aber es ist halt einfach, man zapft sozusagen dieses universelle Wissen an. Und das ist etwas, das, ich glaube, entscheidend ist, dass wir da wieder uns hinbewegen, um der Natur wieder mehr Empathie entgegenzubringen und uns, wie du schon sagst, wieder als Teil zu begreifen. Und ich glaube, das ist für mich die Hauptursache für alle Probleme, die wir heute im Naturbereich sehen. Dass wir vergessen haben, dass wir Teil der Natur sind, dass wir uns abgetrennt haben von dieser Quelle, von dieser Möglichkeit, dass alles miteinander verbunden ist und meiner Meinung nach daher eben auch diese vielen Krankheiten kommen, die wir sehen, dass die Menschen depressiv sind, dass sie traurig sind, dass sie keine Perspektiven haben oder keine, einfach das Glücklichsein an sich. Und das hilft eben nicht, einen tollen Job zu haben und genug Geld. Habe ich alles gehabt, dachte, das wird helfen, aber das war immer nur kurzfristig, dass man kurzfristig glücklich ist. Aber wirklich diese Verbindung wieder zu finden und zu spüren, einfach nicht alleine sind, dass das, was um uns herum ist, nicht einfach nur so ein Stück Holz ist, dass das nicht tot ist, sondern dass das wirklich belebt ist und diese Energie zu spüren des Universums ist also aus meiner Sicht eins der Erfahrungen, die mein Leben wirklich komplett verändert haben.
Wenn wir jetzt zum Beispiel in einen Wald gehen, einen ganz konkreten Baum, der steht an einem spezifischen Ort, da wirst du dann spüren vielleicht auch, wie es ihm geht, oder ob er genügend Wasser hat, ob er genügend Nährstoffe bekommt und so weiter. Hast du aber auch das Gefühl, dass die Natur wie als Kollektiv etwas zu sagen hat, im Sinne von, würde dir der Wald sagen, wie es ihm als Wald geht? Oder würden dir Tiere sagen, wie es ihnen dabei geht, wenn bestimmte Tierarten verschwinden? Haben sie eine Meinung zu dem, was im Moment gerade in der Natur passiert?
Ja, ich würde sagen, ja, von dem, was ich bisher erfahren habe, haben sie eine Meinung. Deshalb ist es ja so wichtig, sie zu fragen. In allem, was wir auch als Menschen machen. Ich arbeite ja selber auch im Naturschutzbereich und da werden immer wieder auch Maßnahmen durchgeführt, wo ich denke, wenn man da vielleicht mal Tiere oder Pflanzen gefragt hätte, hätten die da eigentlich so Lust drauf, finden die das so toll. Und es gibt auch sowas wie zum Beispiel den Spirit aller Hasen, also die Hasenmutter sozusagen. Also man würde dann nicht jeden einzelnen Hasen befragen, sondern man würde zur Hasenmutter eine schamanische Reise machen, habe ich auch schon gemacht. Solche Sachen, ne? Oder aber es gibt auch sowas wie the spirit of the land, also den Geist des Landes, des Ortes. Und jeder kann damit was anfangen, wenn man sich überlegt, wo man groß geworden ist. Da hat man eine ganz bestimmte Verbindung zu. Es gibt ein ganz bestimmtes Gefühl, wenn man zu Hause ist. Und das ist einfach auch diese Verbindung mit dem Spirit des eigenen Landes, mit der eigenen Region, also oder des Waldes. Und da kann man immer fragen und sich vorstellen, hier, ich bin Marlene, ich möchte gerne wissen, wir, lieber Spirit dieses Waldes, wie geht's dir denn? Was brauchst du denn? Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? Und das ist was auch Teil der schamanischen Ausbildung ist, dass es eben nicht nur darum geht, ne, für sich zu gucken, was kann ich jetzt an mir heilen, sondern immer auch zu fragen, was kann ich denn auch für unsere Umgebung hier tun? Was kann ich für die Tiere tun, die hier in meinem Gebiet leben oder für die Pflanzen? Wie kann ich meinen Garten anlegen, damit das hier funktioniert? Und so ist es ein wunderbares Miteinander in einer Gemeinschaft, ja, auf jeden Fall.
Also was ich höre ist, und nach dem suchen wir vielleicht tatsächlich immer jetzt ein wenig, was ich höre ist, müssen die Menschen verstehen, dass sie etwas tun müssen. Sie müssen schützen, sie müssen fördern, sie müssen beginnen, der Natur mehr zu dienen, weil sie jetzt über Jahrzehnte, Jahrhunderte ausgebeutet haben. Ist das etwas moralisch ausgedrückt oder kann man das so sagen?
Also ich glaube, im Kern kann man das schon so sagen, aber aus meiner Erfahrung ist es also komplizierter als das, beziehungsweise einfacher als das. Also aus meiner Sicht, sowohl als Biologin als auch als schamanisch Praktizierende, ist die Natur unglaublich heilungsfähig. Also sie kann sich selbst absolut regenerieren und auch unser Körper. Also ne, was wir manchmal so wegstecken können, bevor es wirklich brenzlig wird, ist schon erstaunlich, wie viel Stress wir auch absorbieren können. Und so ist es auch in der Natur. Ich selber kenne das auch. Ich denke immer wieder, ich muss die Welt retten. Ne? Und das erdrückt mich manchmal auch, wenn ich sehe, wie wenig von dem, was ich versuche zu helfen, wirklich auch irgendwo einen Ansatz findet oder wie viel versucht wird, ne? Aber irgendwie dann in Gesetzen verpufft oder es passiert dann doch einfach nichts und das frustriert. Aber andererseits denke ich mir immer, es hilft nichts, wenn ich frustriert bin, wenn ich nicht glücklich bin, weil auch dann ich nicht in der Gemeinschaft mich einbringen kann. Wenn ich frustriert bin und depressiv bin und keine Energie habe, dann bin ich nicht nützlich für die Gemeinschaft. Das ist auch was in meinem Buch erklärt wird. Es gibt sowas wie die Resilienz des Ökosystems. Resilienz ist ja auch ein Schlagwort. Also im Prinzip die Widerstandsfähigkeit. Und im Biologischen nimmt man die Resilienz nicht für einzelne Tiere oder Pflanzen, sondern für ein ganzes Ökosystem. Also für die Verbindung aus allen Tieren, aus allen Pflanzen mit ihrer Erde, mit Licht. Und auch da haben wir ja wieder die Verbindung. Es ist halt Ökologie und Schamanismus ist eigentlich für mich fast das Gleiche im Prinzip oder zumindest sehr eng miteinander verwandt. Wenn alle Teile dieses Systems, dieser Gemeinschaft ihren Platz finden, wenn alle glücklich sind, wenn alle voller Energie sind, dann ist das System an sich, die Gemeinschaft an sich stark. Dann kann ihr nichts anhaben. Und so sehe ich, dass unsere Verantwortung jedes Einzelnen, jeder Einzelnen darin liegt, erstmal auch sich selbst glücklich zu machen, sich selbst einen Lebensraum zu schaffen, ja, wo man sich entfalten kann, wo man seine Talente und Vorlieben ausleben kann, wo man ein glückliches Leben hat. Denn wenn man selbst glücklich ist, dann hat man auch kein Interesse daran, andere Lebewesen auszubeuten, dann hat man kein Interesse daran, mehr zu nehmen, als man braucht. Man braucht ja dann auch gar nicht so viel. Wenn dieses Glück von innen herauskommt, dann muss man nicht ständig shoppen gehen oder sich irgendwie wieder das neueste Telefon besorgen, weil man irgendwie so eine Lücke füllen will. Und ich habe eben auch gemerkt, dass dieses schamanisch Praktizierende für mich extrem dazu beiträgt, glücklich zu sein. Weil die Verbindung wieder mit der Natur aufzunehmen, das ist so heilsam, das ist so erdend, dass uns das selbst wieder ins Gleichgewicht zurückbringt. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel drin. Und ob man das nun über schamanische Techniken macht oder einfach man sagt, ich gehe, ne, wenn ich in den Wald gehe, dann geht's mir gut. Man muss da noch nicht mal anfangen, sich mit den Bäumen zu unterhalten. Oder wenn man sagt, wenn ich Klavier spiele, dann bin ich voll drin. Das reicht ja schon. Da muss ja gar nicht so viel kommen. Aber sich das wieder zu erlauben, zu sagen, jeder hat die Erlaubnis, ein glückliches Leben zu führen, dem also auch Raum geben zu dürfen, zu sagen, mir ist das auch wert. Es ist nicht nur, dass es uns wert ist oder dass wir es uns wert sein sollten, sondern wir haben auch die Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft, uns selbst erstmal zufriedenzustellen, uns selbst erstmal die Bedürfnisse zu erkennen und diese zu erfüllen, weil erst dann können wir eben, wie gesagt, auch anderen, ne, anderen Energien abgeben. Und ich glaube, das ist so die Hauptvoraussetzung. Anstatt im Außen zu gucken, wo können wir denn jetzt die Welt retten, müssen wir uns erstmal selber retten.
Und eigentlich müssten wir aus uns heraus die Welt verändern oder aus dieser Beziehung heraus die Welt verändern. Ja. Die Gesetzgebungen und die Wirtschaftsformen und den Fleischkonsum und so weiter, pp. Und die Landwirtschaft vor allem. Und das alles müssen wir aus uns und aus dieser Empathie und aus dieser Beziehung heraus machen.
Wie gesagt, ich glaube, woran wir jetzt doktern, sind alles Symptome, aber nicht die Ursache. Und wenn wir denen wirklich nahe kommen würden, diese Naturverbindung herzustellen, sei es, wie gesagt, über schamanische Techniken, ich glaube halt einfach, dass es dadurch am besten geht oder wie auch immer, dass sich dann der Rest wirklich auflösen wird, weil eben dieses Bewusstsein da ist und dieses Bewusstsein, wir alle sind miteinander wie in Familie. Und ganz ehrlich, also eine Familienmitglied irgendwie mit Tierversuchen Kontakt zu bringen, das macht doch keiner. Also wenn du so eine enge Verbindung hast zu allem, was um dich herum ist, kommst du nicht mal auf diese doofe Idee, den Leid zuzufügen. Im Gegenteil, du willst, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie blooming, ne, im Englischen einfach so dieses, dass alles sich weiterentwickelt. Ja, genau.
Das war wieder eine Folge von Die Natur und die Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Madeleine Ziege recht herzlich für ihre Zeit. In meinen Shownotes sind Links zu ihrer Webseite, zu Podcasts und Büchern zu finden und andere weiterführende Informationen. Wer mehr über mich, meinen Podcast oder meine Blogbeiträge wissen möchte, der findet alle relevanten Informationen dazu auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Es würde mich freuen, wenn Sie bald wieder eine Episode von Die Natur und Stadt anhören.